Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast, in dem wir Medizin nicht nur hören, sondern verstehen wollen. Hier geht es um Krankheiten, Therapien, Entscheidungen und vor allem um die Menschen dahinter. Heute sprechen wir über einen Abschnitt im ärztlichen Leben, der prägt wie kein anderer. Den Einstieg in den Klinikalltag. Unser Gast ist Dr. Arif Aslan, Assistenzarzt in der HNO und in der Chirurgie. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie der Berufsstand wirklich aussieht, zwischen Verantwortung, Lernen, Druck und Leidenschaft. Schön, dass du da bist, Arif.
Hallo Florian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Arif, fangen wir mal ganz entspannt an, damit ich die Leute mal ein bisschen kennenlernen. Nimm uns mal mit. Wie bist du überhaupt zur Medizin gekommen?
Also, ich bin Arif, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt und ich bin im dritten Weiterbildungsjahr in der HNO und in der plastischen Chirurgie. Mein Interesse für Medizin fängt quasi schon von meiner Kindheit an, aber es ist nicht so das klassische, ja. Manche wollten sagen, ich habe immer an dem menschlichen Körper Interesse gehabt, Naturwissenschaft. Bei mir war es ein Mix aus allem. Also ich hatte in der Grundschule Interesse an Naturwissenschaft, ja, und danach kam halt der menschliche Körper noch dazu. Aber im weiteren Verlauf habe ich gemerkt, dass mich besonders Berufe reizen, in denen Denken und Handeln zusammenkommen. Und genau das bietet die Medizin. Dass es alltäglich quasi verschiedene Fälle gibt, abwechslungsreich ist, aber halt auch eine hohe Verantwortung hat. Und ich liebe hohe Verantwortung.
Also auf jeden Fall schön zu hören und man merkt auch an deinem, wie du sagst, dass du den Beruf tatsächlich ganz bewusst gewählt hast und gesagt hast, ja, das will ich machen, das finde ich super.
Tatsächlich, ja.
Gab es denn so diesen Moment, diesen einen Moment, jeder hat ja sagt, oder sagt ja immer, er hat so diesen einen Moment gehabt, wo er wusste, also wo du einfach wusstest, das ist es, Medizin, das will ich jetzt unbedingt machen.
Also es ist, bei mir war das nicht ein prägender Moment, sondern es war eine Kombination aus mehreren Momenten, ja. Früher wollte ich so, als ich so 7, 8 Jahre alt, wollte ich immer Pilot werden, ja. Ich wollte immer von A nach B fliegen, aber dann, wie ich gesagt habe, hat sich das alles so ein bisschen gewandelt. Da habe ich gesehen, okay, Verantwortung, ja, hat ein Pilot auch sehr viel, aber ich wollte halt auch quasi Lebensqualität verbessern. Früher war ich ein bisschen naiv und ich dachte, ich muss alle Menschen helfen, ja, und mit der Zeit habe ich verstanden, dass das nicht möglich ist, dass man allen Menschen helfen kann. Aber man kann quasi Patienten oder Menschen eine bessere Lebensqualität geben. Und das habe ich dann so im späten Teenage-Alter, so 16 bis 18 Jahre alt, habe ich das verstanden und gesagt, zukunftsorientiert und hohe Verantwortung, das ist Medizin. Schwierig, da reinzukommen, aber jetzt sitze ich hier.
Sehr gut. Also jetzt ist die große Frage eigentlich eher so, warum HNO? Also ja. Es ist ja eigentlich so klassisch, diese, also ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, die männlichen Berufe sind ja dann so dieses Orthopäde unbedingt werden, mhm. Oder so. Oder auch einige meiner Freunde sind Allgemeinärzte oder so. Aber warum HNO? Vor allem, weil die HNO ja auch so wichtig ist.
Ja, also wir machen auch sehr viel plastische Chirurgie mit dazu, ja, also plastische Gesichtschirurgie, Tumorchirurgie, Rekonstruktion und Flappentechniken. Warum die HNO quasi, warum ich das gewählt habe, ist, ich wollte etwas Spezielles machen, also etwas, was man gut abtrennen kann. Plastische Chirurgie und HNO. Ich habe quasi 2 Jahre, beziehungsweise knapp 3 Jahre lang habe ich erstmal Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie gemacht, ja. Der klassische Weg quasi als Medizinstudent, du bist fertig mit dem Studium und danach schaust du es dir an, guckst dir so ein bisschen auch Grey's Anatomy und so weiter und so fort, ne, wirst du ein bisschen davon inspiriert und sagst, okay, Chirurg, ja, der einfachste Weg, ins Klinikalltag einzusteigen, ist Chirurgie, sei es Unfallchirurgie oder Allgemeinchirurgie. Weil das sind halt Berufe beziehungsweise Stellen, wo immer Personal gebraucht wird. Ich habe 2,5 Jahre, 3 Jahre lang gemacht, ja. Da habe ich bemerkt, dass das quasi alles viel zu allgemein ist, ja. Und ich wollte halt einen Fachbereich haben, wo man das quasi ganz klar abtrennen kann, sodass ich mich auf etwas spezialisieren kann, dort die Qualität des Patienten zu verbessern. Und deswegen HNO und plastische Chirurgie. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen gut erklären.
Ja, nee, hast du super gemacht. Wirklich klasse. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer der ersten Stunde, die kennen das mit Sicherheit auch. Wir hatten ja auch schon zwei HNO-Ärzte hier. Mhm. Sogar eine HNO-Ärztin mit dem Zusatz plastische Chirurgie. Da kann man sich das jetzt auch ganz gut vorstellen. Wie hast du dir denn das Arztsein früher vorgestellt? Also irgendwann kam ja dann der Punkt, wo du gesagt hast, jo, ich will Arzt werden. Mhm. Da hat man ja so eine Vorstellung, ja, wie sowas abläuft. Und was ist heute anders davon?
Also ich dachte früher natürlich, dass ich deutlich mehr Zeit habe. Ja, auch im Alltag, so der Klinikalltag ist schön und gut. Ja, ich wusste, dass er stressig wird, aber dass er zum Teil auch so sehr stressig ist, dass ich quasi am allgemeinen Alltag nach der Klinik nicht richtig teilnehmen konnte, das war mir doch schon ein bisschen zu viel. Das habe ich ehrlich gesagt unterschätzt. Mittlerweile habe ich schon herausgefunden, beziehungsweise habe ich selbst festgestellt, dass ich Klinikalltag und Privatleben gut auseinander trennen kann. Ja, aber ich habe in den Anfangsjahren, vor allem als Anfänger, ja, in den ersten 12 bis 24 Monaten, habe ich immer die Kliniksachen mitgenommen, gut oder schlecht. Ja, da kam halt auch noch die innere anfängliche Unsicherheit. Habe ich dies gemacht? Habe ich das gemacht? Was denken meine Kollegen von mir? Was denkt der Patient? Habe ich das richtig angeordnet? Ist der Oberarzt, die Oberärztin jetzt sauer auf mich? Solche Sachen halt, ja. Mhm. Das habe ich unterschätzt. Und das Arbeitspensum. Das Arbeitspensum darf man nicht unterschätzen, ja. Also klar, geregelt sind es 40 Stunden, aber die sind ganz schnell mal auf.
Realität sieht anders aus.
Die Realität sieht anders aus. Das Wichtigste ist halt, dass man halt ein gutes Team hat zwischen Pflegern und Ärzteteam. Das ist das Wichtigste.
Definitiv. Definitiv. Jetzt hast du gerade schon zwei ganz interessante Punkte genannt, auf die ich jetzt gleich mal so ein bisschen eingehen möchte. Nimm uns doch mal mit. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Also gut, dann nehme ich euch mal mit. Also ich wohne mittlerweile nicht mehr so weit vom Krankenhaus. Das heißt, ich habe einen kurzen Arbeitsweg. Ja, ich stehe so um 6 Uhr auf, bin um 10 nach 7 in der Klinik. Am Vortag, es gibt jeden Tag 5 bis 7 Operationen. Ja, kleine, größere, von kleinen Parotistumoren bis zu größeren Nasenoperationen. Ja, oder halt auch weitere Lappenplastiken. Jeweils wird das quasi am Vortag aufgeteilt. Man geht hin. Morgens in die Klinik um 10 nach 7, dann gibt's um 7:30 Besprechung zwischen mit der Chefärztin, liebe Grüße an Sie, mit meinen Oberärzten und mit den Assistenzärzten besprechen wir, wie der Tag im Alltag aussieht. Danach machen wir eine Visite, die dauert so ungefähr so eine halbe Stunde, 45 Minuten. Währenddessen werden die Ärzte, die quasi für die erste Operation schon eingeteilt sind, gehen, machen ihre Operation. Danach wird danach quasi aufgeteilt, dass die Ärzte sich auf die Station kümmern, um Verbände, um Medizin, um Entlassbriefe. Und die restlichen, das sind meistens 2, 3 Ärzte, die gehen danach in die Ambulanzsprechstunde und bereiten schon mal Operationen für die nächsten Tage und vor. Weitere Untersuchungen, Aufklärungen. Und danach noch Operation planen, Fragen der Patienten zu beantworten. Das ist wirklich ein sehr in Energie aufreißendes Teil, weil du nimmst jetzt Zeit für den Patienten. Das ist ja das Gute daran. Wenn du in der Ambulanz sind, ist das alles geregelt. Da hast du ein bisschen mehr Zeit als nur 5 Minuten in der Notaufnahme für die Patienten, bevor der nächste kommt. Ja, da kannst du wirklich auf die Probleme der Patienten eingehen, ja, und verschiedene Therapiemöglichkeiten mit denen diskutieren und danach die bestmögliche für die Patienten suchen. So, und danach dauert das so ungefähr bis 12, 1 Uhr. Manchmal, wir haben dann eine Möglichkeit, so 20 Minuten, 30 Minuten so ein bisschen runterzukommen. Und danach gibt es halt auch wieder in der Ambulanz weitere Sprechstunde. Diesmal ist es aber eher so postoperative. Das Gute daran ist, dass wir die Patienten halt, nachdem wir sie operiert haben, ja, für einen längeren Zeitraum halt nach der Operation mitbegleiten. Wir gucken, wie es ihnen dann geht nach der Operation. Hat sich ihre Symptomatik verbessert oder ist es dann gleich geblieben? Manchmal kann es ja sein, dass die Operation nicht den gewünschten Effekt oder das Ergebnis bringt. Und deswegen wird es dann mit dem Patienten diskutiert. Ja, das dauert auch so 2 bis 2, 3 Uhr. Und danach meistens gibt's dann eine Endbesprechung. Ja, bis dahin sind auch alle Operationen abgeschlossen. Und danach gehen die Ärzte nach Hause. Nur der Dienstarzt bleibt dann vor Ort, der Dienst hat. Bis zum nächsten Morgen. Bei uns ist es mittlerweile ein bisschen anders. Wir haben eine sogenannte Rufbereitschaftsdienst. Das heißt, man bleibt nach dem regulären Arbeitstag für 1 bis 2 Stunden. Wenn es da keine Patienten mehr gibt, geht man nach Hause. Ja, mit der Absicht, dass man jederzeit rufbereit ist. Ja, und dann ruft man, wenn es etwas in der Notaufnahme gibt, wird man angerufen und danach ist man dann innerhalb von 10, 15 Minuten oder spätestens eine halbe Stunde da. Das ist in Anführungszeichen der Luxus, der diese Klinik hat.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein Riesenluxus und auch der Riesenluxus trifft 5 Minuten. Morgen stoppst du mal, wenn du in der Ambulanz bist, ob das wirklich 5 Minuten sind, ja. Oder ob es tatsächlich weniger Zeit ist. Aber ja, es ist natürlich top organisiert, top gelöst bei euch in der Klinik, muss man wirklich sagen.
Ja, das ist wirklich, wirklich, tut mir leid, dass ich dies schon unterbrochen habe, das ist wirklich etwas, was ich sehr schätze jetzt. Ja. In meinen alten Kliniken, da war es ja Chirurgie, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie. Es gab da Stoßzeiten, wo es wirklich chaotisch war und das Wichtigste war halt, die eigene in seinem Gehirn quasi das Chaos zu beruhigen und sich neu zu strukturieren. Aber hier ist das schon strukturierter und entspannter in Anführungszeichen.
Was schätzen denn Außenstehende so vom Klinikalltag?
Die denken, die unterschätzen, die wissen nicht, was der Arzt oder die Pfleger vorher gemacht haben. Ja, quasi, vielleicht haben die vorher reanimiert. Vielleicht hatten sie einen Schicksalsschlag, haben die miterlebt oder waren halt quasi von anderen Faktoren halt so beeinflusst, dass sie sich dann nicht mehr richtig konzentrieren konnten. Wir sind ja auch Menschen. Es gibt Patienten, leider, ja, die sobald sie 20 Minuten in der Notaufnahme warten, wegen Kleinigkeiten, dass sie dann sofort zickig werden und fragen, warum werde ich nicht drangenommen? Das habe ich selbst oft erlebt, ja. Und da muss man quasi vor allem halt als auch Personal, muss man halt die Professionalität bewahren. Und das ist in manchen Situationen wirklich sehr, sehr schwierig. Im Hintergrund habe ich vielleicht eine akute Blutung gestoppt oder haben wir alle zusammen reanimiert. Das verstehen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, manche Patienten, Außenstehende, wissen nicht, was für ein Arbeitsdruck im Pflegepersonal und beim Ärzteam ist.
Ja, definitiv. Jetzt hast
und
du schon.
Das hat viele verschiedene Faktoren. Also das hat nichts nur mit dem Krankenhausgeld zu tun, sondern diese ganze Krankenhausreformproblematik, da will ich jetzt ehrlich gar nicht reingehen, aber das ist ein Problem aus verschiedenen Systemen. Ja. Und am Ende, die das Leid tragen, sind nicht nur die Ärzte, nicht nur das Pflegepersonal, sondern halt auch die Patienten. Das Personal gibt immer sein Bestes. Damit kann der Patient quasi rechnen.
Man darf auch immer eins nicht vergessen bei der ganzen Arbeit, die in der Pflege oder in der Ärzteschaft passiert. Wir bauen ja keine Autos. Ist ein und dieselbe Formel, so ungefähr. Und dann ist es vom Fließband 1 zu Fließband 2. Auch wenn sich das immer viele so gerne so vorstellen oder sagen, ja, wurde wie im Fließband abgebügelt. Nee, es ist jeder Patient individuell, jeder hat was anderes. Auch wenn es vielleicht die gleiche Diagnose am Ende dasteht, ist es vielleicht ein anderer Fall gewesen, der nur am Ende zur gleichen Diagnose geführt hat.
Ja.
Ja, sehr, sehr schwierig. Jetzt hast du vorher schon ein ganz interessantes Wort genannt, Druck. Wie gehst du denn mit Zeitdruck?
Früher, ganz am Anfang, in den ersten 6 bis 12 Monaten, da bin ich wirklich ehrlich, da habe ich mich wirklich fertig gemacht. Ja, ich habe wirklich so viel, mir so viel Selbstdruck gemacht, dass ich das Zeitdruck zeitlich nicht schaffe oder dass ich nicht die richtige Diagnostik oder nicht die richtige Therapie einleiten konnte. Mit der Zeit habe ich bemerkt, ich kann nur etwas Bestimmtes quasi, beeinflussen, genau, beeinflussen. Ich kann nur etwas Bestimmtes beeinflussen, ja. Ich kann nicht jeden glücklich machen. Bei so etwas, bei Zeitdruck, ist es das Wichtigste. Vor allem jetzt für junge Kollegen, ja, die in der Notaufnahme sitzen und die haben jetzt auf einmal kommen jetzt 4, 5 Leute. Ja, 4, 5 Leute. Das Wichtigste ist, im Kopf zu priorisieren. Das lernt man mit der Zeit. Was ist Wichtigste? Und so weiter. Und das Zweitwichtigste ist, Hilfe holen. Denn Hilfe wird echt unterschätzt. Ja, man darf, beziehungsweise man sollte Hilfe holen. Man sollte seine eigenen Grenzen kennen. Ja, jeder hat seine Grenzen. Die kann man jedes Mal ein bisschen erweitern. Ja, aber ist ja nicht so, dass ein Mensch grenzenlos ist. Jeder hat seine Grenzen, vor allem in der Medizin. Da ist es wichtig, Hilfe zu holen und auch nach Hilfe zu fragen. Die erfahrenen Kollegen, die wissen das besser. Ja, die sind dann die Ruhe selbst. Manche, also ich habe das Gute und das Schlechte erlebt, auch von den erfahrenen Ärzten. Ja, aber das Wichtigste ist quasi Hilfe zu holen und Hilfe zu suchen.
Das ist ja auch ein Punkt, der was mit Verantwortung zu tun hat. Und erinnerst du dich noch an deine erste große Verantwortung, die du bekommen hast?
Tatsächlich ja. Ich musste, also soweit ich weiß, das war wirklich ganz am Anfang. Das war, glaube ich, in meinem zweiten Monat als Assistenzarzt. Da habe ich zum ersten Mal Dienst gehabt. Ja, ich glaube, das war im zweiten und dritten Monat. Und ich hatte damals war es Viszeralchirurgie, ja. Und damals musste ich quasi diagnostizieren, ob es sich um einen Darmverschluss handelt oder um einen Blinddarm. Ja. Und mein Oberarzt, der war immer so jemand, mein erster Oberarzt, ich danke ihm sehr viel für die ganze Erfahrung, die er mir gegeben hat, denn im Nachhinein verstehe ich, was er damit meinte. Er hat immer so gesagt, mach doch mal. Also, was ich gemacht habe, ist, die erste große Verantwortung war quasi, das war so ein Mitte 40-jähriger Mann, ja, quasi den Darmverschluss zu diagnostizieren, ja, und danach quasi halt alles zu organisieren, bis der Operateur, der im Hintergrund war, gekommen ist und operiert hat. Im Nachhinein hört sich das so an, als wäre es Alltag oder wäre das jetzt nicht Verantwortung, wäre es jetzt keine große Verantwortung. Aber dieser erste Schritt quasi als Arzt selbst eine etwas größere Verantwortung zu haben, war schon etwas, was mich dann quasi so ein bisschen in meinen Kopf eingeprägt hat. Und danach kamen noch weitere noch dazu, aber das war so dieser erste Klacksmoment, da gesagt, okay, Arif, jetzt bist du Arzt, jetzt hast du quasi die Verantwortung, die du vor Jahren schon mal wolltest.
Vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Wie gehst du denn mit Unsicherheit? Es gibt ja auch mal den Punkt, da müssen wir uns alle nichts vormachen, das hat der Kfz-Mechaniker, das hat der Bäcker, das ist natürlich auch bei dir als Arzt, dass man mal sich unsicher ist. Wie gehst du damit um? Wie verarbeitest du das auch dann im Anschluss?
Also, ich zeige das meistens dem Patienten nicht direkt gegenüber, dass ich unsicher bin, ja? Okay? Ich sage immer, wenn ich bei etwas unsicherer bin bei einer Diagnose, dann sage ich immer, lassen Sie mich kurz Rücksprache mit meinem Oberarzt oder Oberärzten halten, die sehr viel Erfahrung mehr hat als ich in diesem Bereich. Aber ich sage nie zu dem Patienten, ich weiß es nicht. Denn das ist quasi, ich versuche immer diese Vertrauen zwischen Patienten und Arzt zu behalten, ja. Wenn man sich ein bisschen unsicher ist, Fehldiagnose, das ist komplett normal. Aber, dass man dann direkt als Assistent, junger Arzt, Standarzt sagt, so, ich weiß nicht, was ich machen soll, und ihm das dem Patienten rüberbringt, das habe ich gelernt, dass es keine gute Idee ist. Ja. Unsicherheiten an sich, ich schreibe mir Sachen auf, bei denen ich es nicht weiß. Ja. Entweder frage ich das den Oberärzten. Manche erklären das. Zumindest jetzt schon. Früher haben die das auch gerne erklärt. Manchmal lese ich es mir selbst durch. Ich schreibe mir eine Notiz. Ja. Gehe dann nach Hause. Am Abend, nachdem ich abgeschaltet habe, kurz vorm Schlafen gehen, lese ich mir das eine Thema nochmal intensiv durch, damit ich die Fehler oder die Unsicherheiten nächstes Mal nicht habe. Das habe ich so gelernt in der Psychologie, dass man das quasi so gesundes Reviewing ist, weißt du? Also jetzt quasi komplett abschalten und am nächsten Morgen so komplett neu reinzugehen, das ist meiner Meinung nach auch nicht gut, denn so kann man sich halt nicht verbessern.
Ja? Definitiv nicht. Und das ist auch, also es ehrt dich ja auch, dass du dann sagst, ich mache das abends, ich setz mich hin, schau mir das nochmal an, lese mir das durch, such Studien raus, wie auch immer. Dass du da trotzdem noch sagst, ich mach's, aber trotzdem, dass du vorher, und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, Geist und Psychologie praktisch, dass du sagst, ich habe davor abgeschalten und bist nicht nach Hause und hast sofort dich wieder reingestürzt nach einem stressigen Arbeitsalltag. War auch, wenn man das vielleicht vom Anfang jetzt denkt, ja okay, 7, 15 Uhr, 16 Uhr, wie auch immer, ist für viele ja noch das nicht so Schlimme, aber es ist ja doch was anderes und man hat ja, das ist so gesagt, das 20 Minuten mal kurz, um runterzukommen und das war's.
Das war's. Manchmal hat realistisch gesehen hat man das ja nicht, ne? Und danach,
ich hab
ja quasi den Alltag ja so ungefähr beschrieben, aber das heißt ja nicht, dass es fast jeden Tag so ist. Meistens ist es dann doch etwas chaotischer und mehr Druck und hier Notfall, da Notfall. Ich habe es jetzt einfach nur verschönert, verallgemeinert.
Ja. Jetzt haben wir ja schon gehört, du bist im dritten Weiterbildungsjahr, hast dein Studium hinter dir. Tipps für junge Kolleginnen und Kollegen. Was hättest du denn gern früher gewusst, was du jetzt sagen kannst, hey, das wäre super gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte.
Also das, was ich am besten früher gewusst hätte, ist, ich dachte am Anfang, vor allem an meiner ersten Stelle, dachte ich, dass ich für einen Anfänger halt sehr viel wissen muss, ja. Aber, und sehr viel Verantwortung habe, hast du im Vergleich zu deinen Kollegen nicht, ja. Du bist idealerweise, ja, bist du quasi die ersten 3 Monate oder ersten 4 Monate unter, in Anführungszeichen, Welpenschutz, ja. Das ist so ein gutes Wort, hat mein ehemaliger Kollege mir mal beigebracht, Welpenschutz. Vorher hatte ich das lange nicht mehr gehört, ne. Und das Wichtigste ist, ich habe am Anfang nicht viel gefragt, ja, weil ich mich geschämt habe zu fragen. Selbst einfache Sachen. Gleich den einfachen Sachen kann man sich ja ungefähr vorstellen, dieser eine Arzt, der ist wahrscheinlich eher mürrisch. Vielleicht sollte ich nicht alle dummen Fragen, in Anführungszeichen, weshalb es eigentlich keine dummen Fragen gibt, aber diese ganz einfachen Basic-Sachen, wenn ich mir unsicher bin, sollte ich ihn vielleicht nicht fragen, denn er kann dann sauer sein oder sonst was ähnliches. Aber gar nichts zu fragen, ja, oder sehr wenig zu fragen, ist einer der größten Fehler, die man machen kann. Denn so du nicht nur dich in Gefahr, ja, vor allem bringst du halt auch die Patienten in Gefahr, wenn etwas falsch laufen sollte. Meistens läuft es nicht falsch, aber wenn etwas falsch laufen sollte, dann trägt der Patient den Schaden. Also an meinen jungen Kollegen, die gerade erst mit dem Studium fertig sind, ist, dass das Wichtigste ist, wenn man an einer neuen Arbeitsstelle anfängt, zu fragen, wie das abläuft, und selbst wenn man anfängt, vor allem während der Probezeit, fragt ununterbrochen. Ja, ich habe so gemerkt, dass die Leute, dass deine Kollegen es gar nicht so schlimm finden, wenn man fragt, dann denken die, du bist interessiert und du willst dich so schnell wie möglich rein integrieren. Also fragen, ja, und danach quasi halt auch offen für Fehler sein. Das heißt, keine gravierende Fehler, aber so kleine Fehler hier und da hat jeder gemacht und die macht man halt tagtäglich, denn durch diese Fehler sollte man idealerweise daraus lernen. Also viel fragen, offen sein und Kommunikation ist das A und O. Ja, also nicht reden, sondern reden, und zwar relevante Sachen. Jetzt nicht über Privatleben, von mir aus kann man das gerne hier und da ein bisschen machen, aber halt medizinisch relevante Fragen stellen. So hat man am besten die Möglichkeit, quasi das Gute im Beruf, sich einfacher in den Berufseinstieg zu machen. Was ich noch gerne hinzufügen würde, ist, am Anfang kann es auch sein, dass der Bereich, den man gewählt hat, ja, sagen wir mal Innere oder Chirurgie, du weißt seit dem vierten Semester, ich möchte eigentlich Innere machen. Und danach ist der Klinikalltag oder der Alltag in der Inneren gar nicht das, was du haben wolltest. Aber du hast schon 2 Jahre gemacht oder 3 Jahre gemacht. Und wenn man dann halt wechselt, verliert man in Anführungszeichen 1 Jahr oder 2 Jahre. Aber wenn man anfangs in den ersten 2, 3 Jahren merkt, das ist doch nichts für mich, dann muss man quasi sich neu orientieren, so wie ich das gemacht habe. Ich wollte quasi am Anfang, wie ich gesagt habe, Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie. Aber dann habe ich gemerkt, dass das nichts wirklich für mich ist, weil ich etwas spezifischer machen wollte. Ich wollte Chirurgie, vor allem Mikrochirurgie, noch lernen, ja. Und dazu halt aber auch Diagnostik mit dazu und ein bisschen besseren sogenannten, Work-Life-Balance, ne? Also, dass man halt nachts angerufen wird und dann zu operieren. Auf Leben lang, finde ich, kann ich persönlich mir auch nicht vorstellen. Früher dachte ich das, aber mittlerweile nicht.
Man ändert dann so ein bisschen seine Einstellung dazu.
Das sollte man, also quasi, man sollte dann merkt man quasi auch, dass man reifer wird mit der Zeit, ja? Wenn du quasi mit dem gleichen Denken, mit deinem gleichen Mindset wie am Anfang des Studiums und am Ende deiner Facharztausbildung hast, dann ist das immer so ein Zeichen, dass du quasi dich nicht weiterentwickelt hast im Kopf, ja? Der Kern sollte gleich bleiben, aber die Denkweise, dein Verhalten sollte sich ändern. Das ist dann halt Reife, das gehört halt mit der Zeit dazu.
Definitiv. Jetzt nimm uns nochmal mit und verrat uns mal, gibt es denn ein Ritual, das du hast, wenn du in die Klinik kommst?
Tatsächlich, ja. Tatsächlich habe ich immer so ein Ritual. Also ich mache immer Gebete, ja, für mich persönlich. Ja, für mich persönlich mache ich immer Gebete und hoffe, dass ich die Kraft habe, um den Tag sehr gut zu überstehen und dass ich quasi dem Patienten halt einen sehr guten, beziehungsweise eine Patienten weiterbringen kann, weiterhelfen kann. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten, ich esse morgens immer so einen Proteinriegel. Das ist auch, gehört auch in Anführungszeichen zu meinem Ritual. Also ich mache jetzt kein großes Frühstück. Bin ich so der größte Frühstückmensch. Ja, ich trinke meine Vitaminsäfte, mein Protein, Beete und danach gehe ich dann in die Klinik und hoffe auf das Beste.
Vielen Dank, dass du uns da mal mitgenommen hast.
Ja.
Jetzt kommen wir zum ganz interessanten Punkt, Alf. Patientenperspektive. Es ist ja immer wieder so, dass vor allem ältere Patienten, jüngere Patienten so ein bisschen falsch verstehen oder falsch aufnehmen in dem gesamten Setting und sagen, ja, da war ja so ein junger Arzt, der hat bestimmt keine Ahnung gehabt. Wie ist denn dein Eindruck als junger Arzt im dritten Jahr? Wie nehmen Patienten junge Ärzte auf und was das zu dem ganzen Thema sagen.
Tatsächlich ist das halt, gehört das halt zur Wahrheit dazu. Als junger Arzt wird man halt nicht so ernst genommen, vor allem bei den älteren Patienten. Das gehört halt, das ist halt einfach Fakt. Ein älterer, denn im Angesicht von einem älteren Patienten ist hier quasi ein Arzt, ja, Mitte 40, idealerweise 50, 60 mit Brille, weißem Kittel, der quasi dann alles in dem Moment weiß und dir dann in dem Moment sofort hilft, so wie magische Hände. Meistens können auch selbst diese älteren, in Anführungszeichen, Menschen nicht sofort helfen mit magischen Händen. Als junger Arzt hat man damit halt auch immer wieder zu kämpfen, vor allem wenn man halt auch jung aussieht. Ja, in meinem Alter, ich meine, ich bin ja schon mittlerweile 30, aber ich werde halt auch von jüngeren Patienten auf Anfang 20 oder sowas ähnliches geschätzt. Da denke ich mir so. Manchmal, ich wurde halt auch als Praktikant oder als Pflegeschüler halt auch abgestempelt, ja, weil ich zwischenzeitlich in einer meiner Arbeitsstelle dürften wir halt auch kein Kittel tragen, ja. Okay, ob Kittel jetzt hygienisch, dies, das ist eine komplett andere Sache. Aber das ist halt immer noch so etwas, was dich quasi halt automatisch im Auge des Patienten so eine Stufe, so, da wird man ein bisschen mehr ernster genommen, ja. Wenn quasi alle gleiche Kleidung tragen, dann kann man sich nicht, und dann wird der Patient nicht unterscheiden können, wen nehme ich ernst, wen nicht, ja. Und ja. Man erzählt, das hat nichts damit zu tun, dass man halt wenig weiß als Assistenzärzte. Es gibt ja sehr viele Ärzte, die trotz ihres jungen Alters sehr viel wissen. Ja, manchmal ist das so das Problem, dass man das dem Patienten nicht richtig übermitteln kann, weil das Patient unkooperativ ist. Und dann merkt man das aber halt auch schon beim Gespräch. Ja, der Patient nimmt dich nicht ernst und das ist halt okay, das ist normal. Was ich dann mache, ist, ich rufe dann halt immer den Oberarzt oder die Oberärztin noch dazu und der erklärt genau das Gleiche wie ich, ja, aber die sagen dann genau, wie mein Kollege gesagt hat, ja, also zu mir. Dann werde ich dann halt, wenn der Patient dann wiederkommt, dann haben wir eine komplett andere Atmosphäre. Das heißt, dass wir dann quasi die jungen Ärzte werden nicht richtig ernst genommen, ja. Der Trick dabei ist, dass man das quasi dann den Oberarzt noch dazu holt, der dir das Gleiche nochmal erzählt. Das ist doppelte Arbeit, aber meistens ist das, manchmal ist das nicht kann man nichts anders machen.
Ja, definitiv. Aber vielen Dank, dass du es mal so offen gesagt hast. Das ist einfach auch so, dass auch mal den Zuhörern zu sagen, ein Assistenzarzt hat sein Medizinstudium studiert. Also ja, der hat ein Fachwissen, ja. Das wahrscheinlich frischer ist wie von vielen, vielen anderen älteren Ärzten. Das heißt jetzt nicht, dass die älteren Ärzte keine Ahnung haben, sondern die sind spezialisierter in ihrem Fachbereich, ja. Und da haben die mit Sicherheit ein deutlich höheres Wissen. Aber es ist trotzdem so, es ist ein Arzt, der hat das studiert, der weiß, von dem er redet. Und wie du es vorher auch gesagt hast, du machst dir Gedanken, du gehst auf den Patienten ein, du überlegst, warum, wieso, weshalb hat er die Beschwerden, wie kann ich ihm helfen, und dann bastelst du, und da sind wir wieder bei Grey's Anatomy oder was weiß ich, Dr. House, du bastelst dir auch im Kopf deine Punkte zusammen und sagst, ah, okay, ja, das, okay, die und die Diagnose. Und du sagst ja auch ganz offen und ehrlich, wenn du mal nicht weiter weißt, dann holst du einen von den Oberärzten oder so.
Und vor allem, was ich noch vergessen habe hinzuzufügen, ist, junge Assistenzärzte, die sind halt viel empathischer, weil die noch viel motivierter sind, die sind noch mehr interessiert, die wollen quasi dem Patienten noch mehr helfen als die meisten, die Älteren, die quasi das schon 50.000 Mal gesehen haben, ja. Die können sich, die jungen Assistenzärzte, da sie ja frisch und motiviert sind, ja, können sie sich dann viel besser in die Lage des Patienten einsetzen und versuchen dann quasi beziehungsweise noch engagierter zu helfen. Mit Hilfe vom Oberarzt, aber die sind definitiv interessierter. Und nochmal für alle Zuschauer, also ein Assistenzarzt, ja, der hat 6 Jahre Medizin studiert und danach macht er quasi seine Facharztausbildung im Vollzeitjob. Das heißt quasi, er verdient sein Geld und nebenbei spezialisiert sie sich auf etwas. Das heißt nicht, dass er Student ist, das heißt nicht, dass er Schüler ist, der hat schon sein Können. Das wollte ich nochmal deutlich klarstellen.
Definitiv. Du hast jetzt gerade was gesagt, wo ich so ein bisschen reingrätschen wollen würde, damit man es nicht falsch verstehen kann. Ihr habt natürlich als Assistenzärzte oder als Weiterbildungsärzte habt ihr natürlich mehr Zeit auch als vielleicht der leitende Oberarzt oder der Chefarzt, weil halt da einfach bei denen ist halt der Druck noch mal höher drauf, weil die einfach noch gewisse Sachen, und meistens sind es ja leider Gottes Verwaltungssachen, zusätzlich haben. Und dann ist es doch mal auch ganz gut. Und das ist immer so der Punkt, wo ich jetzt darauf raus will, ist, man hört immer, ja, der Arzt hat keine Zeit gehabt. Ja, ich war nach ein paar Minuten war ich wieder draußen. Ja. Aber genau der junge Weiterbildungsarzt, der nimmt sich die Zeit, dann sollte er auch den Respekt von Patienten bekommen, zu sagen, hey, also den nehme ich ernst, der wird schon wissen, was er macht. Und ja, genau. Arif, wenn du auf deinen bisherigen Weg schaust, worauf bist du besonders stolz?
Ich bin stolz, dass ich quasi mich in meinem medizinischen Bereich gefunden habe. Ja, ich habe jetzt quasi den perfekten Bereich gefunden, wo ich quasi meine Stärken zeigen kann, meine Interessen, ja, meine Schwächen quasi halt auch beheben kann und wo ich halt auch ein sehr gutes Team habe. Ja, das ist das, worauf ich sehr stolz und sehr glücklich bin. Also ich kann mir wirklich sagen, dass ich quasi mich mittlerweile halt selbst gefunden habe. Dieser Schritt, den ich gemacht habe, ja, der ist noch neu. Also ich habe erst vor 6-7 Monaten quasi den Fachbereich aktiv gewechselt, ja. Und dieser Bereich hat natürlich auch seine Hürden. Da ist auch unnormal viel Wissen, ja. Also jeden Tag quasi fast immer wieder lesen, nachschlagen und so weiter und so fort. Das hat auch seine Schwierigkeiten. Aber ich merke quasi, dass das was für mich ist, ja. Und das ist das, worauf ich am größten stolz bin. Ich werde quasi, wenn ich jetzt 5-6 Jahre lang jetzt Facharzt für Chirurgie gewesen wäre, aber ich wusste schon seit dem 2., 3. Lebens Weiterbildungsjahr, dass ich da unglücklich bin, aber ich hätte es trotzdem durchgezogen, dann wäre ich wahrscheinlich sehr unglücklich gewesen.
Definitiv, und ich find's toll, dass du auch dann so ehrlich warst und gesagt hast, ja, ich gehe jetzt den Schritt und wechsle den Bereich, bevor ich mich irgendwann mal unglücklich einem Fachbereich widme, den ich zwar dann gut mache, aber nicht glücklich bin. Und das ist immer, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man auch glücklich ist bei dem, was man macht. Und vor allem in dem speziellen Bereich Medizin nochmal, weil es einfach so ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, weil wir mit Patienten arbeiten.
Ja, und vor allem in der plastischen Chirurgie, da kann man auch so seine künstliche Seite quasi halt auch hervorheben und die halt auch verbessern. Und das ist dann halt auch diese Kreativität, ja. Also das ist nicht nur Medizin, A, B, Verantwortung und so weiter und so fort, sondern kannst halt auch deine Kreativität so ein bisschen freien Lauf lassen und die nach so ein bisschen perfektionieren. Und das ist das halt auch, was ich daran liebe.
Ja. Arif, ich sag vielen lieben Dank für deine Offenheit, für deine ehrlichen Worte heute.
Danke.
Danke, dass du Gast warst bei Medizin direkt. Ja. Mir hat es auch total Spaß gemacht und es ist auch total schön gewesen zu hören, wie dein Weg war. Wir wussten ja vorher auch nicht, dass du tatsächlich den Fachbereich nochmal gewechselt hast. Das war ja jetzt nochmal so dieses Bonbon obendrauf, dass wir halt eben genau das auch. Und vor allem, wie gesagt, danke für deine offenen Worte, weil ich hoffe, dass jetzt einige ein bisschen mehr verstehen, was wie dahinter steckt und auch, dass ein Weiterbildungsarzt kein Idiot ist.
Nein.
In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank, Arif, dass du da warst. Und wir sehen uns ja bald wieder.
Wir sehen uns dann bald wieder. Alles Gute dann. Tschüss.
Ciao.
Das war Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.